Es ist eben kein autonomes Fahren, sondern es ist ein Telefahrer. Ist dieser Ansatz eben sehr innovativ und sehr neu. Ja, also wir kennen kein Unternehmen, was genau diesen Ansatz wählt. Sehr bald und eben sicher, da ein Mensch eben die Entscheidung trifft und keine Maschine. Und dadurch etwas an den Markt zu bringen, was ein neuartiger Mobilitätsservice ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki und ich berichte für das Handelsblatt über die spannendsten Startups der Republik. Heute begrüße ich Sie in Vertretung von Sebastian Mattes recht herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Am autonomen Fahren scheiden sich die Geister. Die einen spotten, dass Roboterautos bis heute kaum mehr können, als im Kreis zu fahren. Die anderen glauben weiter fest daran, dass Roboterautos die nächste ganz große Innovation werden. Und zwar wirklich jetzt, in dieser Dekade. Wir wollen heute mit einem Gründer sprechen, der mit der Amazon-Tochter Zoox im Silicon Valley an dieser Vision gearbeitet hat. Inzwischen hat Thomas von der Ohe sein eigenes Startup in Berlin gegründet. Er will Autos vermieten, die ferngesteuert zum Kunden fahren. Aber was sagen die anderen Pioniere der Branche dazu? Und wie ist es in Sachen fahrerloses Fahren um Deutschland bestellt? Das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Roman Tiborski. Er ist Automotive-Experte hier beim Handelsblatt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Und damit zu meinem Kollegen Roman Tiborski. Hallo Roman.
Hi Larissa.
Roman, du schreibst bei uns über VW und die Zulieferer und beschäftigst dich auch intensiv mit der Zukunft dieser Branche. In welches Lager würdest du dich heute einsortieren? Glaubst du an das vollautonome Fahren oder wird das eigentlich nie was?
Also ich glaube an die ursprüngliche Vision, dass wir massenweise Roboterautos auf der Straße haben werden, die vollständig selbstständig fahren. Das wird es nie geben, das bleibt für immer eine Utopie. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine autonomen Fahrzeuge auf der Straße haben werden. Man wird hochautomatisierte Fahrzeuge haben, die auch in bestimmten Gebieten selbstständig fahren können, auch innerhalb der Stadt in ein paar Jahren. Aber die Vision, dass wir nie wieder Autofahren brauchen, ich glaube, das wird nicht passieren.
Erklär doch nochmal, was das genau meint, wenn wir vom vollautonomen Fahren sprechen.
Also es gibt grob gesprochen 5 Level, in die das autonome Fahren unterteilt wird. Dieses vollautonome Fahren, das Fahrzeug, das in jeder Umgebung, zu jeder Zeit, bei allen Lichtverhältnissen selbstständig fahren kann, ist das Level 5. Und das ist, glaube ich, diese Utopie, die wir nie erreichen werden. Und darunter gibt es halt dann Level 1, 2, 3, 4. Die werden teilweise noch feiner unterschieden mit Level zum Beispiel 4+, dann Level 4. Und wenn man das jetzt, sage ich mal, vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, dann sind wir auf der Schwelle zwischen Level 2 und 3.
Das heißt?
Also man muss das auch nochmal unterscheiden. Also sozusagen serienreif sind wir bei der Schwelle zwischen Level 2 und 3. Das heißt, wir kommen weg von reinem Abstandstempomaten hin zu einem System, was zumindest auf der Autobahn selbstständig fahren kann. Also Daimler macht das zum Beispiel oder Honda. Die haben ein System, das auf der Autobahn, sofern es der Regulator, also die Gesetzgebung zulässt, selbstständig fahren kann, Spurwechsel, also alles, was man dann praktisch, also man kann sich auf der Autobahn zurücklehnen und was anderes machen.
Und was sind denn so diese sogenannten Edge-Cases, von denen immer die Rede ist, also die auch dafür entscheidend sein werden, ob das, was du Utopie nennst, kommt oder nicht kommt? Was sind so die ganz großen Hürden, die noch zu knacken sind?
Also die ganz große Hürde ist natürlich der Stadtverkehr. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten. Ich meine, ein Edge-Case zum Beispiel wäre, das hat man sehr oft, ein Auto parkt in der zweiten Reihe, jetzt hat man eine durchgezogene Linie, von der anderen Seite kommt nichts, hinten baut sich eine riesige Schlange auf. Gut, als normaler Fahrer, als menschlicher Fahrer, würde man sagen, okay, ich überfahre diese durchgezogene Linie, weil da kommt ja nichts, damit tatsächlich kein Stau bildet. Das würde ja ein autonomes System nur ja, schwierig abbilden können, weil das ja gegen die Regel verstößt, die Verkehrsregel. Das ist ein Edge Case. Oder zum Beispiel in der Stadt, wenn es regnet oder anders, wenn es in der Stadt, wenn im Winter es schneit und man sieht die Spur nicht mehr, das sind natürlich so Schwierigkeiten, wo der Mensch praktisch intuitiv fährt und diese Intuition fehlt einem Computer.
An diesem Entwicklungsrennen sind ja viele der größten Tech- und Autokonzerne der Welt beteiligt, vor allem die Google-Tochter Waymo und Cruise, also ein Startup, das der US-Autohersteller General Motors vor 5 Jahren aufgekauft hat. Und die Investitionssummen, je länger dieses Rennen dauert, die werden immer absurder. Also beide genannten Unternehmen haben jetzt allein in diesem Jahr über 2 Milliarden Euro aufgenommen. Kann da eigentlich aus Deutschland, aus Europa noch irgendjemand mithalten und angreifen?
Ja, eigentlich schon. Also weil es sind gerade sozusagen zwei Entwicklungspfade, die sich auftun. Also man hat einen evolutionären Entwicklungspfad, der stärker von der traditionellen Autoindustrie besetzt ist, wo man praktisch Level für Level sich weiter fortentwickelt.
Was du gerade gesagt hast,
genau.
Man fährt erstmal auf der Autobahn,
richtig,
so teilautonom.
Richtig. Genau, genau. Und dann gibt es natürlich diesen revolutionären Pfad, den halt diese genannten Tech-Unternehmen, Waymo, Cruise, Zoox oder wie sie alle auch heißen, auch sehr viele natürlich Tech-Unternehmen aus China, die darf man nicht vernachlässigen, die haben diesen revolutionären Ansatz, die haben gar nicht sich mit Level 1, 2, 3 aufgehalten, sondern wollten direkt irgendwas Richtung Level 4 aufwärts erreichen. Und das ist gerade so ein Rennen. Also man sieht bei den Evolutionären, sage ich mal, dass die sehr große Entwicklungsschritte gerade nehmen. Ja, und VW will schon in den kommenden, sage ich mal, 5 Jahren, ist perspektivisch Level 4 drin. Und das zu annehmbaren Kosten, ja, weil natürlich eine Autoindustrie nicht Systeme verkaufen kann, die über 100.000 Euro kosten pro Stück. Und die Revolutionäre, die stocken gerade so ein bisschen. So, die haben extrem teure Hardware, die haben Sensoren, die sehr teuer sind, aber die stocken gerade, kommen bei Level 4 gerade irgendwie so an, aber sozusagen sicher Roboterautos in der großen Fläche in den Städten auszurollen, das können die nicht. Und das wird auch noch dauern, bis sie das können.
Jetzt will bei diesem Spiel ein Berliner Startup mitmachen. Way heißen sie. Und die Gründer haben eine Zeit lang an diesen großen Autorevolutionen mitgearbeitet, unter anderem bei Zoox. Jetzt haben sie sich entschieden, sie machen in diesem Rennen mit, aber ganz anders, und zwar mit einer Teledriving-Technologie. Dabei wird das Auto eigentlich ferngesteuert. Das heißt, der Fahrer, der sitzt jetzt nicht mehr im Auto, sondern in einer Zentrale und steuert das Auto nur noch basierend auf Kamera- und Audiodaten. Was sagst du denn zu dem Ansatz?
Also ich glaube, dass das nicht wirklich was mit autonomem Fahren zu tun hat. Es ist ja auch so, dass Way im Grunde genommen auf Radare und Lidare verzichtet. Das heißt, diese Daten sind überhaupt nicht vorhanden. Und egal, mit wem man spricht, okay, lassen wir mal Elon Musk raus, der hat da einen eigenen Ansatz, den Wissenschaftler eigentlich in der Breite widersprechen, und zwar, dass er auf Lidarsensoren verzichtet. Ja, er will ja auch demnächst wohl auf Radare verzichten. Und das ist eigentlich nicht erfolgsversprechend. Also wenn man diese höheren Level erreichen möchte, sprich Level 4 und 5, da wo sich auch wirklich Geschäftsmodelle entwickeln, ja, weil man dann Roboter-Taxis selbstständig durch die Städte fahren lassen kann, ohne Personalkosten zu haben, weil man den Fahrer nicht mehr benötigt. Das geht nur mit Radar und Lidar und Kamera. Mhm. Und wenn jetzt ein Way, die haben natürlich eine fixe Idee, dass sie dann sagen, okay, wir machen Teleoperated Driving. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, die Kosten im Sharing-Betrieb zu senken. Aber wenn dann in 10 Jahren, das kann nämlich passieren, die Roboter-Auto-Taxis um die Ecke kommen, dann zerfällt das Geschäftsmodell eigentlich. Mhm. Also im Grunde genommen eine fixe Idee für eine Übergangslösung, ja, aber ein Geschäftsmodell mit einem Verfallsdatum.
Mhm. Du sagst gerade, die nutzen keine LIDAR-Sensoren, und das ist so ein Richtungsstreit, ob man die braucht oder nicht, zwischen Elon Musk und dem Rest sozusagen der Industrie. Was genau steckt denn hinter LIDAR? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
Also wenn man das ganz einfach sagt, ist ein LIDAR im Grunde genommen sowas wie ein Radar, nur dass statt Funkwellen werden Laserstrahlen ausgesendet. Und diese Reflexion der Laserstrahlen ergeben dann so eine Art dreidimensionales Lichtbild. Und ein LiDAR hat Vorteile gegenüber einer Kamera, ja, weil man da auch Abstände messen kann. Geschwindigkeitsverringerungen oder Veränderungen können gemessen werden. Und es ist sehr viel hochauflösender als ein Radar. So, und im Grunde genommen ist es auch wichtig für die Redundanz der Sensorik. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Kamera ausfällt oder seltsame Ergebnisse liefert, beziehungsweise die KI, die dahinter steckt, seltsam diese Ergebnisse auswertet und ein LiDAR da ist und ein Radar, der dann der Kamera widerspricht, dann hat man mehr Sicherheit, dass man praktisch die richtige Fahrtentscheidung trifft.
Ja, verglichen mit solchen Modellen ist auf jeden Fall weniger Technologie bei Way dabei. Du hast gerade schon gesagt, es wird so eine Art Brückentechnologie sein. Auf der anderen Seite würde das Startup natürlich jetzt auch argumentieren, man kann das ja kombinieren. Man kann ja gerade diese Edge-Cases vielleicht, diese schwierigen Dinge, die nicht zu überbrücken sind, oder bei Schnee dann den Teledriver drauf schalten. Hältst du das für einen Ansatz? Und wie viel Zeit wird dann sein? Wann kommen denn dann die autonomen Autos, dass wir es nicht mehr brauchen?
Gut, das ist natürlich die große Frage. Also es kann immer noch sein, ja, dass man jetzt in den nächsten 2-3 Jahren feststellen wird, dass diese Level 4 Plus, nenne ich es mal, ja, also sozusagen Robotertaxis, die in sehr vielen Städten selbstständig fahren können. Das kann auch sein, dass man in 2-3 Jahren feststellt, oh, das ist doch noch sehr weit weg, ja, oder es ist doch noch schwieriger, das technisch umzusetzen. Damit würde natürlich davon würde ein Way profitieren, ja, weil dann diese Übergangszeit, bis man diese vollautonomen Robotertaxis hat, länger dauern würde. Aber es ist halt ein Geschäftsmodell mit so einer Art, ich würde mal sagen, so ein Damoklesschwert, was über den schwebt. Kommt dieses vollautonome Robotertaxi, das in vielen Städten ausgerollt werden kann, dann haben die einen unüberbrückbaren Vorteil.
Und schauen wir uns jetzt mal die nächsten 1-2 Jahre an. Wenn wir nach München gucken, da hat jetzt schon der Autovermieter Sixt angekündigt, zusammen mit dem israelischen Startup Mobileye ein Robotaxi zu starten. Erstmal in ganz, ganz kleiner Flotte unterwegs sein wird. Und dann hat man Way in Hamburg mit dieser Alternative zum Carsharing. Was ist denn da das bessere Geschäftsmodell?
Boah, das ist ein bisschen Glaskugel natürlich, ne? Da muss man vorsichtig sein. Also ich glaube, das, was Sixt mit Mobileye macht, ist natürlich, wirkt ganz cool, ja, und wirkt auch fortschrittlich. Aber man kann jetzt von München aus nicht diese Technologie einfach ausrollen und dann auch in Düsseldorf, Berlin, wo auch immer, einfach sozusagen implementieren. Das kann man dann mit Way schon, sofern man überall irgendwie eine 5G-Abdeckung hat. So, das heißt, das eine Modell ist noch sehr begrenzt, das andere kann schneller ausgerollt werden können. So, das ist halt ein Rennen, ja. Und wie das in 2-3 Jahren aussehen wird, das hängt stark davon ab, wie schnell sich die Sensorik, ja, die KI, die dahinter steckt, entwickelt und ob man dann schon, sage ich mal, Roboterautos haben. Also ich glaube nicht, dass man in 2 Jahren schon Roboterautos haben wird in der Masse. Also deswegen, ja, ich würde sagen, die nächsten 2 Jahre hat Way wahrscheinlich noch, kann noch unbekümmert sein, seine teleoperated Cars sozusagen in vielen Städten ausrollen. In einem Zeitrahmen zwischen 5 bis 10 Jahren sehe ich das schon ein bisschen kritischer. Also dann könnte die Luft dünn werden.
Super, aber umso besser für uns. Dann gibt es viele spannende Geschäftsmodelle zu beobachten und Technologien zu beschreiben. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Und damit gehen wir jetzt zu Thomas von der Ohe. Er hat vor 3 Jahren seine Firma Way Technology in Berlin gegründet und hat auch dort angefangen, Autos aus der Ferne durch die Stadt zu dirigieren. Hallo Thomas.
Hallo Larissa.
Autos, die ganz alleine fahren, das war ehrlich gesagt eine etwas befremdliche und vielleicht sogar etwas gruselige Vorstellung für mich, bevor ich es bei euch einmal ausprobieren konnte. Ich glaube, deswegen müssen wir damit direkt mal anfangen. Wie funktioniert das eigentlich?
Genau, also wir haben sogenannte Telefahrer, die aus der Ferne ein Fahrzeug steuern können. Wir nehmen sozusagen den Fahrer, der normalerweise im Auto sitzt, aus dem Fahrzeug hinaus und setzen sie in unsere Berliner Zentrale.
Kannst du uns mal beschreiben, wie sitzen die da in diesem Telezentrum? Ist das ein einfacher Bildschirm? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch nie da war? Ich habe natürlich gleich Bilder im Kopf, aber ich glaube, das muss man nochmal genauer beschreiben.
Klar. Ja, also ein Telefahrer hat die Kontrolle über ein Auto wie ein normaler Fahrer im Auto oder sogar besser. Ja, das heißt, er hat ganz genau gleiche Inputs wie Steuerung, also ein Lenkrad, ein Bremspedal oder ein Gaspedal und kann dadurch die primären Funktionen eines Autos aus der Ferne steuern. Zusätzlich sieht er über Bildschirme 360 Grad um das Auto herum und kann daraufhin Entscheidungen treffen, wie eben Gas geben oder bremsen. Ja? Ja, er kann das Ganze nicht nur sehen, sondern er kann das Ganze auch hören, um zum Beispiel Ambulanzen, Krankenwagen zu hören und kann sozusagen wie ein normaler Fahrer im Auto eben das Auto steuern.
Ihr habt das ja jetzt schon 2 Jahre in Berlin getestet. Die Behörden wussten das, aber von der Öffentlichkeit hat das eigentlich keiner bemerkt. Warum habt ihr denn da so ein Riesengeheimnis drum gemacht? Warum durfte niemand von dem Projekt wissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das war natürlich auch gar nicht so leicht für unsere Mitarbeiter nicht darüber zu erzählen. Der Hauptgrund ist relativ einfach. Dadurch, dass wir etwas ganz Neues machen im Bereich vom autonomen Fahren und im ersten Schritt, es ist eben kein autonomes Fahren, sondern es ist ein Telefahrer, ist dieser Ansatz eben sehr innovativ und sehr neu. Und daher sind wir so unter dem Radar geblieben, bis wir uns eben sicher sind, dass wir so viel Technologie und so viel Vorsprung erarbeitet haben, dass wir uns jetzt ja mit Confidence an die Öffentlichkeit wagen, um eben dann zu berichten, dass wir sehr gespannt darauf sind und uns sehr darauf freuen, dass wir im nächsten Jahr die erste Flotte ohne Fahrer auf europäische Straßen bringen.
Ja, Peter Brors aus unserer Chefredaktion und ich durften jetzt ja tatsächlich als eine der ersten Externen mal mitfahren. Ihr habt uns am Flughafen in Berlin abgeholt und damit sich das auch jeder richtig vorstellen kann, also da hat ein Telefahrer uns das Auto quasi vor den Flughafen gestellt. Es war noch ein Sicherheitsfahrer dabei, der saß auf dem Fahrersitz, also ihr nutzt ja auch, also Kia ist das Modell, das ihr gerade nutzt, das Elektroauto-Modell, das ihr nutzt. Der saß in diesem ganz normalen Auto, hat aber die ganze Zeit nichts getan. Genau, ich saß auf dem Beifahrersitz, du hast hinten auf der Rückbank gesessen zusammen mit Peter. Und ich muss sagen, was mir sofort aufgefallen ist, irgendwie konnte der Telefahrer ja auch schon an den Kreuzungen um die Ecke gucken, bevor ich das konnte. Also ich habe immer gedacht, wie konnte der denn jetzt sehen, dass da frei ist? Vielleicht kannst du noch mal erklären, genau, wie das genau funktioniert, was genau der Fahrer sieht. Du hast ja schon gesagt, er hat am Ende dann 3 Bildschirme. Aber wie kommt dieses Bild eigentlich zu ihm?
Genau, also wir haben Kameras, die auf der Außenseite des Fahrzeugs angebracht werden. Und diese Kamerabilder werden dann in Echtzeit zu dem Telefahrer übertragen. Basierend auf diesen Bildern kann der Telefahrer dann Entscheidungen treffen, das Fahrzeug zu fahren.
Und diese Kameras sind eben außen dran und deswegen kann der früher um die Ecke gucken.
Als Beispiel, ne? Das sind verschiedene Vorteile. Dadurch, dass unsere Kameras eben eine andere Position haben als sozusagen der Kopf des physischen Fahrers im Fahrzeug, hat das eben verschiedenste Vorteile. Unter anderem zum Beispiel ist die Kamera höher, ja? Das heißt, hat einen besseren Blickwinkel sozusagen, das eben höher angebracht ist. Ein anderer Vorteil, den du jetzt anbringst, ist eben, die verschiedenen Kameras sind auch teilweise weiter vorne angebracht. Ja, das heißt, man kann gerade bei schwer einzusehenden Kreuzungen eher um die Ecke gucken, sage ich mal, was eben einen Vorteil bietet. Und ich glaube, einer der größten Vorteile ist, dass man um das ganze Auto herum schauen kann, keine toten Winkel hat, was insbesondere ja zum Beispiel beim Abbiegen im Straßenverkehr mit Fahrrädern riesige Vorteile bieten kann, da es keinen toten Winkel gibt und auch zum Beispiel, dass man nicht irgendwie immer nach links und rechts seinen Kopf bewegen muss, sondern sozusagen mit einem Blick nach vorne alles sehr gut überwachen kann.
Momentan, habe ich ja gerade gesagt, sitzt noch ein Sicherheitsfahrer in den Autos. Unser hieß James und der hat sich die ganze Zeit auch wirklich stark auf den Verkehr konzentriert. Und mussten die schon mal eingreifen oder habt ihr schon mal einen Unfall gebaut?
also klar mussten die schon mal eingreifen. Also wir sind ja jetzt seit zwei Jahren sozusagen auf öffentlichen Straßen. Unser Unternehmen gibt es seit 3 Jahren und seit 2 Jahren testen wir auf öffentlichen Straßen. Es gibt zum Beispiel Situationen, ne, also wo unvorhergesehene Dinge eintreten, wie jemand hält sich vielleicht nicht ganz genau an die Regeln, ein Fußgänger oder vielleicht ein Scooterfahrer fährt über eine rote Ampel, das hatten wir häufiger, dann ist der Sicherheitsfahrer eben dafür sozusagen dazu ausgebildet, einzugreifen und der Telefahrer natürlich auch. Ja? Das heißt, beide machen die gleiche Aktion und das ist ein Beispiel, wo der Sicherheitsfahrer ja, ab und zu parallel eingreift.
Das heißt, ihr habt gerade doppelte Sicherheit, eigentlich ganz gut für die Fußgänger und Scooterfahrer in Berlin. Also ja, während der Fahrt konnten wir die ganze Zeit über über die Freisprechanlage mit dem Telefahrer sprechen. Bei unserer Testfahrt jetzt hat er die ganze Zeit erzählt, was er sieht und was er tut. Zum Beispiel, die Ampel ist rot, ich warte, bis es grün ist. Es kommt ein Radfahrer von hinten, da steht ein Abschleppwagen, ich wechsle jetzt die Spur. Ist das eigentlich Teil jetzt der Vorführung gewesen oder gehört das auch zur Validierungsphase?
Das ist also sowohl als auch. Also einmal ist es eine Sicherheitsmaßnahme, ja, also um sozusagen dem Sicherheitsfahrer oder auch den Passagieren mitzuteilen, was der Telefahrer sieht und was basierend darauf seine nächste Aktion ist. Ja, und wir haben eben festgestellt durch das Testing, dass das sehr hilfreich ist, um Vertrauen in die Technologie zum Beispiel bei Passagieren dann aufzubauen. Und das ist das, weswegen wir damit angefangen haben, eben sozusagen laut zu sprechen, was der Telefahrer sieht und als nächstes machen wird.
Hat auf jeden Fall bei mir auch funktioniert, das mit dem Vertrauen aufbauen in dem Fall. Ich muss aber
das ist halt ein riesen Vorteil bei uns, ja, dass wir ein Vertrauen aufbauen können mit dem Kunden, aber auch mit den Städten, da ein Mensch immer dort ist und die Entscheidung trifft. Ja, das ist eben halt ein riesiger Unterschied gegenüber autonomen Fahrzeugen, wo eine Maschine die Entscheidung trifft, was eben ja, sozusagen nicht vielleicht das Vertrauen gibt, wenn man weiß eben, dass ein Mensch alle verschiedensten Situationen einschätzen kann. Mhm. Ja, und genau, das ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil, den unsere Technologie ermöglicht.
Ja, und ich habe mir das ehrlich gesagt auch alles technologisch hochkomplex vorgestellt und war dann ziemlich überrascht. Wir haben jetzt schon viel über Kameras gesprochen, die braucht ihr auf jeden Fall. Dann braucht ihr Bildverarbeitungstechnologie und eigentlich dann nur noch ein 4G-Netz, um diese Testwagen sicher zu steuern, oder?
Es freut mich sehr zu hören, dass unser mechanisches Design Fahrzeug gut auffällt und wir das alles sehr gut eingearbeitet hat und man die ganze Technologie vielleicht gar nicht so sieht. Ich will nicht sagen leider, aber es ist um einiges herausfordernder als gedacht, diese Technologie wirklich auch ins Produkt umzusetzen. Wir haben zum Beispiel Software als auch unsere eigene Hardware entwickeln müssen. Ja? Also wirklich
Kannst
unsere eigenen
Beispiel
Boards.
Geben?
Ja, also sozusagen Boards, wo redundante Chipsets eingebaut werden, damit zum Beispiel auf der Fahrzeugseite, wenn zum Beispiel die Bremse ausfällt, dass es eine redundante Bremse gibt und dann einen redundanten Pfad, der das dann eben auch checkt und ja eine sekundäre Bremse auslöst, was zum Beispiel heutzutage der physische Mensch im Auto macht. Das ist ein Beispiel. Das gleiche übrigens auch auf der Telefahrstationseite. Da haben wir auch unsere eigene Hardware und Software entwickelt, um das Ganze redundant umzusetzen. Also wenn ein Sensor ausfällt, dass man eben einen zweiten hat, der das sozusagen merkt und dann entsprechende Aktionen ausführt. Das ist ein Beispiel. Gleichzeitig haben wir extrem viel Technologie entwickelt, damit sozusagen das Video und Data Streaming eben sehr, sehr verlässlich und mit geringer Latenz umgesetzt wird. Also da sind verschiedenste proprietäre Technologien entwickelt worden, die das Ganze eben so ermöglichen.
Okay, und das ist dann auch der Grund, warum das mit 4G funktioniert, weil das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Wir reden ja immer darüber, dass erst der neue Mobilfunkstandard 5G die Echtzeitdatenverarbeitung bringt und auch erst dann autonomes Fahren möglich ist.
Die Frage ist, für was? Ja, in welchen Bereichen braucht man 5G? Und das ist das ist gar nicht so, ne? Also es gibt verschiedene Ansätze. Also einmal kann man 5G-Technologie nutzen, um Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation zu machen. Wie können Fahrzeuge miteinander kommunizieren? Das ist etwas, was extrem viel Sinn machen kann in der Zukunft, aber natürlich dann nur wirklich Sinn macht, wenn alle damit ausgestattet sind. Also das ist so ein bisschen ein Chicken-and-Egg-Problem. Aber natürlich gibt es diesen Ansatz. Das andere, wo man 5G auch einsetzen kann, ist, um Daten zu übertragen zum autonomen Fahren und auch Use Cases umzusetzen, die wir jetzt machen, sozusagen das Telefahren auch in Kombination mit autonomem Fahren zu machen. Da kann man sagen, dass das in bestimmten Teilen vielleicht bestimmte Vorteile bietet, insbesondere, dass man vielleicht zusätzliche Redundanz dort bekommt. Aber das ist jetzt etwas, das wir einfach jetzt über die Jahre aufgezeigt haben, dass das mit der existierenden Infrastruktur genauso gut funktioniert.
Mhm. Du hast es schon angesprochen, dass ihr nächstes Jahr mit einer eigenen Flotte auf europäischen Straßen starten wollt. Ich glaube, wir sollten mal uns um dieses Thema jetzt kümmern. Konkret geht's um eine Mischung aus Taxidienst und Leihwagenmodell. Wie kann man sich das vorstellen?
Also, wie man sich das vorstellen kann, ist, wenn man in der Stadt und der Metropolregion wohnt, in dem wir unseren Service anbietet, also Berlin, Hamburg, München, Los Angeles, Paris, also in den großen Metropolregionen am Anfang, kann man unsere Way-App runterladen. Man klickt einen Button, ja, und hat dann innerhalb von 5 Minuten oder in kürzester Zeit ein elektrisches Fahrzeug vor der Tür oder wo man auch immer man sich befindet. Dann steigt man ein und fährt dann selbst. Ja, also man fährt dann zu der Destination, also zum Flughafen, zum Office, zum Bahnhof und steigt dann einfach wieder aus, sobald man angekommen ist und muss eben nicht parken. Ja, was eben eines der größten Probleme ist im Stadtverkehr. Also über 30% des Stadtverkehrs ist dadurch geschuldet, dass man einen Parkplatz sucht. Und es ist natürlich auch ein riesiger Pain, das Parken für den Kunden selbst. Mhm. Und das Ganze können wir eben umsetzen zu einem sehr geringen Kostenpunkt. Ja,
ich habe gehört, bis zu 60% billiger als zum Beispiel mit Uber.
Das sind Beispielpreise. Die Preise hängen natürlich ein wenig davon ab, wie wir uns entwickeln, wie groß die Flotte ist, wie die Nachfrage ist. Aber das Spannendste, also wirklich eines der spannendsten Dinge ist, dass wir in Preislagen kommen, die sehr nahe an dem privaten städtlichen Pkw-Besitz kommen. Ja? Also auf Kilometerbasis. Ja? Mhm. Also wenn man einen Pkw kauft, leasen oder eben direkt kauft und das umrechnet auf einen Kilometerpreis, wie Versicherungen und die ganzen Reparaturkosten, das Charging und so weiter, kommt man auf gleiche Preise. Ja? Mhm. Also dann kann man sich entscheiden, möchte man jetzt einen privaten Pkw kaufen und sich eben ums Parken kümmern und sich darum kümmern, eben Reparaturkosten und Versicherungen und verschiedenste andere Dinge auf sich zu nehmen. Oder möchte man einfach mit einem Klick ein elektrisches Fahrzeug vor der Tür haben, was man dann nicht parken muss. Ja?
Mhm. Ich glaube, du musst nochmal erklären, warum das so billig werden kann.
Dadurch, dass wir Fahrzeuge aus der Ferne steuern können und bewegen können, haben wir eben den Riesenvorteil, dass Fahrzeuge viel mehr genutzt werden. Und das heißt, sie können von Kunde zu Kunde gefahren werden und haben dadurch eine viel höhere Auslastung als natürlich ein Privat-Pkw, der 95% der Zeit nur rumsteht und können viel mehr gefahren werden. Ja, was klasse ist für aus Kostengründen, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen.
Okay, aber das ist ja nur die Autoseite. Ich glaube, jetzt vor allem, wenn man es mit dem Taxidienst vergleicht, dann ist natürlich die große Einsparchance, dass eure Fahrer ja ständig hin und her springen können, ja, und immer den nächsten wieder einsammeln. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Spielzeugteppich, ehrlich gesagt. Da hat man ja auch immer nur maximal 2 Hände. Ich hoffe, eure Fahrer fahren immer nur ein Auto gleichzeitig. Aber da schiebt man dann hier ein Auto weiter und dann muss man sich erstmal um das andere kümmern und dann wieder so. Also genau so würde das ja funktionieren, dass ich genau dafür sorge, erst kriegt Larissa ihr Auto und dann kriegt Thomas sein Auto und dann kann ich Larissas Auto wieder wegfahren. Das ist doch eigentlich jetzt im Vergleich zum Taxi die größte Einsparmöglichkeit.
Ganz genau, genau, genau. Also ein Task wäre, Larissa drückt einen Knopf und möchte, dass ein Auto zu ihr gebracht wird. Ja? Und dann kann das einem Telefahrer zugeordnet werden und der Telefahrer fährt dann das Auto zu Larissa. Und dann ist der Task fertig, sozusagen. Mhm. Ja? Und dann ist der Telefahrer wieder zurück im Pool und dann kann der nächste Task einkommen von vielleicht Peter, der auch ein Auto hat, fährt das zu Peter. Und gleichzeitig, wenn Larissa dann wieder nahe des Flughafens kommt oder des Bahnhofs oder wo auch immer sozusagen du selbst hinfährst, kann ein weiterer Task entstehen, der dann wieder einem anderen, oder sehr wahrscheinlich einem anderen Telefahrer zugeordnet wird, der das Auto wieder dann von dir sozusagen übernimmt.
Mhm. Was macht euch denn eigentlich so sicher, dass das am Ende auch genehmigt wird? Also jetzt müssen die Behörden ja nur zulassen, dass ihr da irgendwie mit euren Testwagen unterwegs seid und mit euren eigenen Leuten. Aber Personen, fremde Personen zu befördern ohne Sicherheitsfahrer ist doch nochmal eine ganz andere Nummer. Das würde man doch denken, ist in Deutschland gar nicht erlaubt.
Ja, man hat irgendwie immer so den Eindruck, und vielleicht stimmt das ja auch in bestehenden Bereichen, dass Deutschland sehr sozusagen sehr, sehr, sehr konservativ ist in bestimmten Bereichen. Wir haben eben die Erfahrung gemacht, mit verschiedensten Politikern auf Städte, auf Bundesland oder auch auf sozusagen nationaler Ebene, die uns extrem stark unterstützen, weil sie eben die starken Vorteile sehen, die unsere innovative Mobilitätslösung bietet für den Stadtverkehr als auch für den Kunden. Deswegen arbeiten wir jetzt seit sozusagen von Anfang an mit den Behörden auf Städte- und Bundeslandebene und auf nationaler Ebene zusammen, aber auch eben mit externen Diensten, die die Sicherheit, also zum Beispiel wie TÜV oder DEKRA, die Sicherheit extern begutachten. Ja, und da haben wir eben extrem viele positive Feedback erhalten, auch was wir gemeinsam erarbeitet haben. Da haben wir jetzt ziemlich klare Schritte, das Ganze auf die Straße zu bekommen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
Thomas, wenn man in deinen Lebenslauf schaut, dann fällt ja sofort auf, dass du selbst auch schon Erfahrung gesammelt hast mit autonomem Fahren. Du warst technischer Manager bei einem Projekt von Zoox. Manche werden das Unternehmen kennen, eins der spannendsten Startups im Silicon Valley. Was hast du da eigentlich genau gemacht?
Genau, ich war ja sozusagen, bevor wir Way gegründet haben, 6 Jahre lang hier im Silicon Valley und habe dann unter anderem autonome Technologie bei Zoox entwickelt. Ich bin damals als einer der ersten technischen Managern dazugekommen und habe mich darum gekümmert, Perception Team zu managen als technischer Programmmanager.
Das heißt genau?
Das heißt, also Perception ist sozusagen das 3D-Verständnis der Sensoren. Also was ist ein Fußgänger, wie schnell bewegt er sich, in welche Richtung schaut er? Das ist eben basiert auf Perception, was sozusagen dafür steht, wie man aus verschiedenen Sensoren, LiDAR, Radars und Kameras eben eine 3D-Perception des Umfelds ermöglicht. Das ist damit, wo ich angefangen habe. Und dann bin ich schnell darin gekommen, das Ganze auch zu testen, zu validieren. Ja, das heißt, ich habe dann ein Team gehabt, was da geholfen hat, wie kann man das Ganze eigentlich dann validieren und simulieren, um das Ganze dann auch auf die Straße zu bekommen.
Und wenn man jetzt bei so einer Firma ist, die ja wirklich dann auch zu den Angesagtesten gehört in dem Bereich, wie kommt man dann davon ab? Also warum hast du dann gedacht, autonomes Fahren ist vielleicht doch nicht der Ansatz, der zum Ziel führt?
Ja, sozusagen der Hype, den es vor Jahren gab, hat sich als, oder sozusagen die Technologie hat sich schwieriger herausgestellt, als man ursprünglich gedacht hat, weil insbesondere Edge Cases, also sogenannte Situationen, die nicht häufig vorkommen, extrem schwierig von Computern gelöst werden können. Deswegen sehen wir heute noch keine, oder unter anderem deswegen sehen wir bis heute noch keine komplett autonomen Fahrzeuge auf den Straßen. Und mit diesem Insights oder Einblicken habe ich mich damals entschlossen, Way zu gründen, um eben einen wirklich anderen Ansatz zum autonomen Fahren aufzubieten. Etwas, was sozusagen bald an den Markt geht und eben sicherer und vertrauensvoller ist, dadurch, dass eben ein Mensch aus der Ferne Entscheidungen trifft.
Du siehst das ja gar nicht nur als Alternative eigentlich zum autonomen Fahren, sondern gewissermaßen auch als Weg dahin. Warum? Also wie kommt man mit eurem Ansatz zum autonomen Fahren am Ende?
Ja, viele, also eine der ersten Reaktionen ist häufig, okay, ist das nicht eine Brückentechnologie? Mhm. Ja, und wenn wir jetzt in 5 oder 10 oder 15 Jahren autonomes Fahren haben, seid ihr dann nicht sozusagen redundant? Mhm. Ja, oder was passiert dann mit euch? Und das ist irgendwie extrem spannend. Wenn wir über einen anderen Ansatz zum autonomen Fahren sprechen, dann ist das genau der Grund, warum ich glaube, dass wenn wir jetzt etwas launchen, ja, also ein Mobilitätsservice launch, wir nennen das Teledriving First Approach, etwas auf die Straße bekommen im nächsten Jahr, was eben Kunden und Städte sehr mögen und sehr attraktiv ist und damit sehr schnell skalieren und wachsen können, ermöglicht uns das eben zwei Sachen. Einmal ermöglicht es uns, sehr viel Daten zu sammeln. Ja, also weil beim autonomen Fahren geht es sehr darum, wer hat sozusagen viele Daten, viele Trainingsdaten, um die verschiedenen Algorithmen zu trainieren. Das ermöglicht es uns eben, weil wir dann eine Flotte aufbauen können, wo wir sehr gute Daten haben, die von dem Telefahrer eben eingespeist werden. Und damit können wir anfangen, unsere autonomen Features auch mit zu entwickeln. Das ist zum Beispiel anders als ein Zoox oder ein Waymo, das ist ja von sozusagen das Google Self-Driving Car, die ja ihre Flotte nicht stark wachsen lassen können, wenn sie es nicht geschafft haben, sozusagen autonome Features zu entwickeln.
Mhm. Okay,
oder wirklich den Sprung.
Diese Wagen, das liest man ja auch immer wieder, wie viele tausend Testkilometer die jetzt inzwischen schon zurückgelegt haben. Was ist da der Unterschied an den Daten, die ja jetzt schon gesammelt haben und ihr immer noch sammeln müsst?
Also vielleicht ganz kurz nochmal, weil es ist, glaube ich, wichtig, dass wir da darüber sprechen. Also es ist der eine Ansatz, dass wir sehr schnell Daten sammeln können. Mhm. Und Waymo hat spricht viel über sehr viele Kilometer als Beispiel, aber wir sprechen trotzdem gleichzeitig über sehr geringe Anzahl an Fahrzeugen, ja, mhm. Also sozusagen Hunderte oder Tausende, ja, aber nicht zu den Mengen an Daten, die gebraucht werden, um das Ganze auszurollen und auch dann bei neuen Releases sozusagen zu validieren, sozusagen testen zu können. Aber das ist der eine Ansatz. Ich glaube, das andere ist auch mindestens genauso wichtig, was eben Telefahren ermöglicht, ist, dass wir graduell autonome Features ausrollen können. Ja, was eben andere Ansätze eben nicht so ermöglichen. Und bei graduell sprechen wir darüber, dass wir nach und nach sozusagen auf bestimmten Abstrecken, ne, oder bestimmte Strecken auf einer Fahrt eben einfacher sind, autonom umzusetzen, also zum Beispiel gerade rausfahren.
Genau, lass uns das ganz konkret machen. Es wäre eine Möglichkeit zu sagen, man fährt die Autobahn autonom und dann...
Absolut, genau. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn der Autobahn-Case gelöst wäre, was vielleicht einfacher ist als durch Checkpoint Charlie oder Potsdamer Platz zu fahren, dann könnte man genauso in diesen Situationen eben autonom fahren und dann, sobald man abfährt und eben durch den Potsdamer Platz fährt oder sozusagen von der Autobahn abfährt, kann das Ganze vom Telefahrer übernommen werden. Das ist eben extrem spannend, ja. Und das ist wirklich diese Kombination zwischen Mensch und Maschine, wo wir dann graduell in den nächsten Jahren oder Dekaden das Ganze ausrollen können.
Und gesprochen über die nächsten Jahre, dann ist ja auch geplant, dass ich mich tatsächlich ganz gemütlich von einem Telefahrer kutschieren lassen kann. Der bringt mir da nicht nur das Auto, sondern der fährt mich auch von A nach B.
Genau, das ist eine weitere Möglichkeit von unserem Service, den wir anbieten können.
Mhm. Genau. Jetzt wart ihr im Silicon Valley bei den heißesten Startups und bei großen US-Technologiekonzernen, du und deine Mitgründer. Und dann gründet ihr ausgerechnet in Berlin. Warum denn eigentlich?
Ja, also ich bin ja ursprünglich aus Deutschland, mein Mitgründer Fabrizio auch, Bogdan kommt aus Serbien. Wir sind einfach wirklich darauf motiviert, aus Europa etwas Großes und Einzigartiges aufzubauen. Also das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich hatte ja mein erstes Startup in Deutschland, das hat auch so, also auch im Mobilitätsbereich, das hat so, naja, funktioniert, habe mich dann entschieden, sozusagen von den besten Entrepreneurship und sozusagen Software Engineering im Valley zu lernen, habe dann einen Master in Stanford gemacht, bin dann 6 Jahre hier geblieben, immer mit dem Gedanken, dass ich mein nächstes Unternehmen wieder aus Europa aufbauen möchte, weil ich es eben so wichtig finde, dass wir hier in Europa neuartige Technologien auch vorantreiben. Nicht vielleicht nur kopieren oder vielleicht gar nicht sozusagen mit agieren, sondern wirklich vorantreiben und sozusagen Technologieführer. Und das hat mich seit jeher motiviert. Letztens bin ich dann 6 Jahre hier sozusagen im Valley geblieben, aber habe mich dann entschlossen, nach Europa zurückzugehen, um eben das Ganze umzusetzen. Das war ehrlich gesagt der Grund. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel Fabrizio, der ja vorher auch autonome Shuttles im Silicon Valley entwickelt hat, genauso attraktiv fand. Also wie können wir wirklich in Europa mithelfen, wir helfen sozusagen mit im autonomen Fahrbereich, aber hoffentlich auch andere Startups und Gründer zu motivieren, eben sehr groß zu denken. Und ich glaube, um einfach international mittel- und langfristig weiter mitzusprechen, ist es wichtig, dass wir wirtschaftlich einfach sehr gut aufgestellt sind in den verschiedenen Technologiebereichen. Und eine riesige Komponente ist da eben auch das autonome Fahren.
Wirtschaftlich gut aufgestellt sein ist aber ein gutes Stichwort, denn in Berlin gründen, das vergisst man in Zeiten, wo so viel Wagniskapital im Markt ist, hat dann ja doch auch noch Nachteile im Gegensatz zum Silicon Valley und anderen Orten auf dieser Welt. Nämlich die Frage, wie bekommt man so viel Kapital, wie man als schnell wachsende Firma, wie ihr sie sein wollt, auch wirklich bekommt. Ihr habt ja jetzt erst 28 Millionen Euro eingesammelt. Das muss bestimmt noch mehr werden, bevor ihr nächstes Jahr da mit einer größeren Flotte auf die Straße gehen wollt.
Genau, erstmal, was so also die erste Reaktion, die ich immer häufig bekomme, ist, okay, du warst im Silicon Valley oder ihr wart im Silicon Valley, warum kommst du denn zurück? Habt ihr keinen Nachteil von Kapital oder auch Mitarbeitern oder auch sozusagen regulatorischen Hürden? Ja, ich hatte das alles nicht so geplant. Ich wusste es ja auch nicht genau, als wir uns entschlossen haben, sozusagen zurückzukommen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin echt sehr, sehr, sehr positiv davon überrascht, wie viel Unterstützung wir bekommen, also auf den verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel auf der regulatorischen Seite, wie enthusiastisch und auch unterstützend die Politik und auch die Regulatorien sind, Mitarbeiter und letztlich sozusagen das Kapital haben wir bisher auch sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, hatten bisher überhaupt keine Probleme, das Kapital einzusammeln, was wir wollten oder gebraucht hatten, um die nächsten Schritte des Unternehmens auszuführen. Ja, deswegen bin ich sehr optimistisch, auch die nächsten Finanzierungsrunden, die sicher anstehen, genauso gut umzusetzen, wie wir sie bisher in der Vergangenheit umgesetzt haben.
Bevor ihr startet, muss ich auf jeden Fall noch eine Frage im Auftrag unserer Leser stellen. Wir haben ja jetzt jüngst schon groß über euch berichtet und die Frage, die wirklich am häufigsten gestellt wurde, wie sicher ist das sozusagen, können diese Autos für Amokläufe genutzt werden? Ich meine, nachdem wir gesehen haben, dass Leute LKWs klauen, um in die Menge zu rasen, stellt sich natürlich diese Frage bei so einem technologischen System wie eurem auch. Was kannst du darauf antworten?
Also was uns wirklich extrem umtreibt, ist Sicherheit, ne? Also Safety. Das ist sozusagen unsere Entscheidung treibt. Und das Spannende wirklich, ne, und das ist vielleicht gar nicht so offensichtlich, weil man vielleicht sofort über sozusagen sehr negative Szenarien denkt, ist das wirklich, was uns umtreibt, ist, Telefahren sicherer zu machen als konventionelles Fahren. Ja, und warum können wir das machen? Weil die Hauptgründe für Unfälle, ja, für tödliche Unfälle im Stadtverkehr sind Speeding, also zu schnell fahren, ist angetrunken zu fahren, ist Ablenkung und ist, dass man müde ist. Mhm. Also diese 4 Gründe sind die Hauptgründe, warum viele Menschen täglich sterben. Und diese Gründe können wir extrem, extrem reduzieren durch unsere Technologie. Also bei uns kann man nicht angetrunken fahren, weil wir eben hochausgebildete, qualifizierte Telefahrer haben, die auch einen Test machen können vor jeder Shift. Ja, bei uns ist man nicht abgelenkt, weil man kein Smartphone bei sich hat, auf das man drauf guckt oder auch weil kein Passagier hinter einem sitzt oder kein Mitfahrer, mit dem man spricht, sondern wir haben zum Beispiel Navigation, können wir augmentieren, also sozusagen auf den Videostream legen, sozusagen die Navigation darin abbilden. Wir können nicht zu schnell fahren und auch nicht aus Versehen, weil wir einen intelligenten Geschwindigkeitslimitierer haben.
Genau, aber was ist mit dem Cyberangriff? Das ist ja damit noch nicht beantwortet.
Ja, der Cyberangriff ist natürlich auch etwas, was wir uns extrem zu Herzen nehmen. Und der Cyberangriff ist, glaube ich, immer so etwas, was man sich bildlich vorstellen kann. Letztlich ist es wichtig, also wir sind eines der ersten Unternehmen, die zu einem neuen ISO-Standard, also ISO-Standards sind so Standardisierungsprozesse, die eben umgesetzt werden müssen, um um eben ja, höchste Sicherheitsstufen umsetzen zu können, sind eines der ersten Unternehmen, die den neuen autonomen Standard folgen für Cybersecurity als Beispiel. Ja. Und da geht es gar nicht darum, das ist sehr holistisch. Ja, man denkt, du hast ein Beispiel angenommen, da komme ich gleich noch dazu, dass das ein großes Thema ist. Es gibt aber ganz viele andere Themen, die mindestens genauso wichtig sind, wenn man sich, es gibt dann so eine Threat, also eine Threat Analysis, also man geht dann wirklich alle Cases durch, die passieren können mit Cybersecurity. Also wie kann man sicherstellen, dass der Telefahrer sich authentifiziert, dass das wirklich der Telefahrer ist, den man sozusagen eingestellt hat. Wie kann man sicherstellen, dass keiner im Auto irgendwie an unsere Computer herangehen kann. Das ist ein anderes Beispiel. Und natürlich auch, wie können wir sicherstellen, dass durch Ende-zu-Ende-Encryption eben sicherstellen können, dass keiner von außen darauf Zugriff haben kann. Ja, andere Beispiele sind, wie können wir davon ausgehen, wenn jemand Netzwerke jammt, also jammt ist, dass irgendwie jemand versucht, alle Netzwerke, mobile Netzwerke gleichzeitig lahmzulegen. Mhm. Da haben wir auch genau unsere Antworten drauf. Das sind genau die Technologie und die Dokumente, die wir eben über die letzten Monate und Jahre gemeinsam auch mit Externen und unseren internen Experten, also wir haben ein Cybersecurity-Team, was sich genau darum kümmert, eben umsetzen und entwickelt haben. Mhm.
Okay, ich bin ja auf jeden Fall schon eingestiegen. Ich habe mich das getraut. Andere werden das vielleicht nach der Antwort auch tun. Thomas, du hast vorhin kurz gesagt, hier im Silicon Valley und hast damit auch schon ein bisschen verraten, wo du gerade bist. Ich wusste das auch schon vorher, weil unsere Tontechniker heute Überstunden machen müssen, damit wir dich nicht mitten in der Nacht aus dem Bett klingeln. Was machst du denn da eigentlich gerade?
Also ich bin gerade hier drüben. Warum ich entschlossen habe, hier rüber zu gehen, war ein Freund, ein sehr guter Freund, der geheiratet hat. Das hat das Ganze getriggert und jetzt habe ich das sehr stark verbunden eben mit Medientermin als auch mit verschiedenen Arbeits- und verschiedenen Investorenterminen, mit den Leuten hier im Silicon Valley sehr eng in Kontakt zu bleiben.
Na gut, dann werden wir dich auch zu diesen Aufgaben übergehen lassen. Wir wünschen dir, glaube ich, dabei viel Erfolg und sind total gespannt, wie das weitergeht und wann wir uns und wo wir uns nächstes Jahr in Europa dann einen Leihwagen per Knopfdruck vor die Haustür bestellen können. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war super spannend und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Klasse. Super. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag noch. Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir aber auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johannes Grote und Regina Körner und Migo Fecke von professional-podcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie wollen, hören Sie gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Herbsttage und eine informative Zeit. Ihre Larissa Holzki.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.